Ja, guten Tag zusammen. Die heutige Vorlesung könnte man unter das Disney-Motto stellen, The Beauty and the Beast. Ich habe ja die ganze Zeit geschwärmt von der Beauty der Relationenalgebra. Jetzt nur die Frage, wer ist dann das Beast? Ich würde ja sagen, das Beast ist SQL, aber Sie sagen wahrscheinlich, wenn wir jetzt durch sind heute und nächsten Dienstag noch, das Biest ist wahrscheinlich der Tupel-Relationenkalkül, aber wie gesagt, da kann man verschiedener Meinung sein. Egal, bringen wir zunächst mal die Beauty zu Ende. Wir hatten über die Relationenalgebra gesprochen. Es gab diese fünf Grundoperatoren und wir haben dann eine ganze Reihe weiterer Operatoren als abgeleitete, aber sehr nützliche Operationen hinzugefügt. Insbesondere natürlich den Join, den Theta-Join oder noch wichtiger, den Natural-Join und dann ein paar Variationen. Semi-, Anti-, Outer-Joins, Renaming hatten wir argumentiert, braucht man, wenn man über Namen auf Attribute zugreifen will. Und wir hatten auch ganz am Ende, am Dienstag, die Division gesehen und den Mengendurchschnitt, ja klar, aber den kann man ja aus den anderen sowieso herleiten, wie immer. Vielleicht noch eine Bemerkung zur Relationenalgebra oder diesen beiden Operationen, Selektion und Projektion. Das jetzt sozusagen Link zur anderen parallel laufenden Vorlesung, Konzepte der Programmierung, wo Sie ja über funktionale Programmierung im Kontext Haskell und insbesondere auch über Higher Order Functions sprechen und parametrischen Polymorphismus und so, das ist alles jetzt hier sozusagen im Hinterstübchen aktiviert, hoffentlich bei Ihnen. Man könnte den Typ dieser Higher-Order-Function-Selektion, so wie Sie das in der anderen Vorlesung machen, etwa so notieren. Ja, das hatten Sie schon, oder? In der anderen Vorlesung, ja. Das ist also, Sie kennen das ja in dieser Curried-Notation, die Selektion hat zwei Parameter, eine Selektionsbedingung, das ist das, was hier in den runden Klammern steht, und dann hat sie eine Tabelle als Argument und liefert eine andere Tabelle als Resultat. Tabelle heißt Menge über irgendeinem, in unserem Fall dann Tupeltyp Alpha, und liefert auch ein Resultat vom gleichen Typ, Menge vom Tupeltyp Alpha. Und die Selektionsbedingung ist eine Funktion, die auf jedem Tupel auswertbar ist und einen boolschen Wert liefert, wahr oder falsch. Also das ist letzten Endes genau die Filterfunktion von Haskell oder jeder anderen funktionalen Programmiersprache, die eben auch eine entsprechende Filterfunktion typischerweise hat. Was sehen wir da, außer dass es eine Verbindung gibt zwischen der Algebra und der anderen Vorlesung oder unserer und dieser Vorlesung? Wir sehen insbesondere, dass dieser Typ Alpha eigentlich irgendein Typ sein kann. Ja, das, die einzige Forderung, weil der als Elementtyp von der Menge vorkommt, ist, dass da drauf eine Gleichheit definiert sein muss, sonst können wir ja keine Mengen irgendwie und Duplikate unterscheiden. Das ist die einzige Voraussetzung, dass das Tupel sind und Tupel, deren Komponenten primitive über primitiven Datentypen definiert sind, das steckt da überhaupt nicht drin in dieser Typnotation der Selektion. Und das ist in gewisser Weise die Message dieser Folie. Diese beiden Operationen, im Moment haben wir jetzt gerade nur die Selektion betrachtet, auf die Projektion komme ich gleich, sind eigentlich nicht wirklich relationale Operatoren, sondern sind Operatoren, die wir immer dann gebrauchen können, wenn wir es mit Containerdatentypen zu tun haben. Containerdatentyp bei uns in unserem Kontext ist eben Menge. Ja, in der Datenbank reden wir typischerweise über Mengen als Container, Mengen von Zeilen in einer Tabelle. Wenn wir aber beispielsweise eine Graphdatenbank betrachten, dann haben wir es vielleicht mit Mengen von Knoten und Kanten zu tun oder mit Mengen von Graphen, wie auch immer, aber immer mit Mengen. Wenn wir eine XML-Datenbank betrachten, dann haben wir es mit Mengen von XML-Dokumenten, die irgendeine Baumstruktur haben, zu tun und so weiter. Also Datenbanker reden eigentlich immer über Mengen von Daten und deswegen ist sowas in dieser Funktionalität Selektion eigentlich in jeder Datenbank vorhanden, egal ob das jetzt eine relationale oder eine andere ist. Der einzige Unterschied ist dann halt, welchen Typ müssen eigentlich diese Alphas haben? Welche Alphas kann ich da reinstecken? Und im relationalen Kontext sind das halt immer Tupeltypen. So ähnlich kann ich auch die Projektion verstehen, wie die Map-Operation, die Sie auch schon kennen. Ja, also Sie nehmen irgendeine Funktion, die irgendwelche Alphas auf Betas abbildet, und dann erweitern Sie diese Funktion, die ein Alpha auf ein Beta abbilden kann, einfach auf eine ganze Menge von Alphas. Oder Map in Haskell halt auf eine Liste von Alphas. Aber Liste ist einfach nur ein anderer Collection-Datentyp statt Menge. Also nehmen wir nicht ein einzelnes Alpha, sondern wir nehmen viele davon, in unserem Fall halt eine Menge, und kriegen als Resultat viele Betas raus. Ja, das ist die Fortsetzung, die kanonische Fortsetzung einer Funktion auf viele Argumente vom Argumenttyp, und dann kommen halt viele Resultate vom jeweiligen Resultattyp raus. Und genau so kann ich die Projektion auch verstehen. Da sind halt jetzt Alpha und Beta wieder Tupeltypen. Alpha ist der Typ der Argumenttabelle, das sehen wir ja auch hier. Und Beta, das ist sozusagen alles, was ich in der Projektionsliste angebe. Typischerweise eine Teilmenge der Attribute oder Spalten von diesem Tupeltyp Alpha. Muss aber nicht. Wir haben ja gesagt, in SQL, in der Select-Klausel, da können auch beliebig komplizierte Ausdrücke stehen. Ich kann also nicht nur Spalten übernehmen oder wegwerfen, ich kann auch irgendwas Neues berechnen. Und an ein, zwei Folien in der Diskussion der Algebra habe ich Ihnen ja gezeigt, ich zumindest habe mir die Freiheit auf den Folien genommen, das in der Algebra auch zu tun. Also die ganz strenge Lehrbuch-Theoretiker-Relationen-Algebra, die kennt das nicht. Aber nicht zuletzt deswegen, damit ich jetzt auf dieser Folie das hier zeigen kann und argumentieren kann, habe ich das die ganze Zeit in der Algebra schon so getan. Und diese beiden Operatoren, das ist schon angeklungen, sind sogar noch generischer als nur generisch bezüglich dieses Argumenttyps. Sie sind eigentlich auch generisch bezüglich dieses Collection-Datentyps. Ja, das ist das, was Sie ja schon aus dem Haskell oder funktionalen Programmierkontext kennen. Wir könnten statt Mengenklammern, ich nehme mal die andere Farbe, statt Mengenklammern auch Listenklammern hier hinschreiben an beiden Stellen. Und dann ist es auch okay, dann ist es immer noch genau dieselbe Selektion. Oder statt den Mengenklammern könnte ich auch Multimengenklammern hinschreiben, ja, so wie in SQL, egal wie ich die notiere, vielleicht mit so einer doppelten, das kann man jetzt nicht besonders gut lesen, mit so einer doppelten geschweiften Klammer. Oder irgendeinen anderen Collection-Datentyp, Dictionaries, also irgendwie so Key-Value-Maps, dann kann ich halt auf ein ganzes Dictionary so eine Selektion anwenden, die auf den einzelnen Elementen letzten Endes diese boolesche Funktion anwendet, und dann kommen halt wieder Dictionaries raus mit einer Teilmenge der Einträge und so weiter. Okay, also das sind eigentlich sehr universell, sprich generisch verwendbare Operatoren, generisch nicht nur bezüglich des Argumenttyps, sondern auch bezüglich dieses Collection-Datentyps. Wenn man das sozusagen in der formalen Sprechweise ein bisschen weiterdenkt, was kommt eigentlich in als Container-Datentyp in Frage, dann geht das in Richtung der sogenannten Monoide. Ja, das ist eine algebraische Struktur, sowas wie Gruppen, Ringe und so weiter, ist sozusagen drunter angesiedelt. Ein Monoid ist eine algebraische Struktur, die braucht ein Einselement und einen kommutativen zweistelligen Operator. Das haben wir. Bei Mengen ist das Einselement, also das neutrale Element, die leere Menge, und der zweistellige Operator ist die Vereinigung von Mengen oder das Hinzufügen von einem Element zu einer Menge, je nachdem, wie man es haben will. Und so ähnlich geht das bei den anderen Collection-Datentypen auch. Also man kann jede Struktur oder jeden Typ-Konstruktor, der diesen Monoid-Eigenschaften genügt, den kann man da reinstecken statt Mengen oder Listen, und dann funktionieren sozusagen diese Operatoren sofort out of the box auch. Okay, Also das war so ein bisschen Ausblick, was kann man damit noch alles machen. Das ist der Ausblick, was kann man damit nicht machen. Haben wir schon gesehen, wir haben schon diskutiert im Überblick, da war das Stichwort Prolog oder Datalog, also so logikbasierte, Ableitungsregeln basierte Sprachen. Da bin ich schon mal drauf eingegangen, Stichwort Ancestor oder auch Stücklistenauflösung in SQL, rekursive Anfragen. Ja, und da habe ich immer gesagt, Relationenalgebra, in der Relationenalgebra kann man transitive Hülle oder allgemeiner rekursive Anfragen nicht formulieren. Ja, das kann man auch, könnte man auch als Satz mit formalem Beweis formulieren. Der Beweis ist ein bisschen schwieriger, weil zu beweisen, dass irgendwas nicht geht, ist immer prinzipiell ein bisschen schwieriger. Vielleicht bin ich ja nur zu blöd und mir fällt es nicht ein. Also einen formalen mathematischen Beweis zu führen, dass irgendetwas nicht geht, ist prinzipiell natürlich immer schwieriger. Okay, den will ich ja hier aber auch gar nicht führen, diesen Beweis. Transitive Hülle, einfach nur nochmal, um das in Erinnerung hoffentlich zu rufen. Wir haben gegeben eine Relation, also entweder sprechen wir rein mathematisch, dann ist eine Relation gegeben und die transitive Hülle der Relation ist dann einfach, wenn ich die Relation als gerichteten Graphen interpretiere, ich habe es hier mal nebendran gemalt, dann sind die Einträge eben die Knotenlabels und jedes Element dieser Relation, sprich jede Zeile dieser Tabelle, entspricht einer gerichteten Kante. Naja, und die transitive Hülle ist dann halt alle Wege, die sich aus diesen direkten Verbindungen ergeben. Zum Beispiel von A nach C ist zwar keine Kante gegeben, aber es gibt dennoch einen Weg, nämlich über B. Also ist diese Kante A nach C ein Element der transitiven Hülle dieser gegebenen Relation. Transitive Hülle schreibt man in Relationen in der Mathematik häufig oder typischerweise mit so einem Plus. Ja. Also R plus ist dann sozusagen in der Visualisierung hier gegeben. Gegeben sind irgendwelche Wegstücke oder Kanten und die transitive Hülle enthält dann eben alle Wege, die sich über ein oder mehrere Kanten aus diesem gegebenen Graphen ergeben. Das ist sozusagen ja, formal gesehen mit das einfachste Beispiel einer rekursiven Anfrage, einer rekursiven Berechnung. Die ist rekursiv, weil ich ja nicht weiß, wie lang der längste Weg in diesem Graphen ist. Wenn ich das wüsste, dann bräuchte ich keinen Operator, der irgendwie rekursiv arbeitet, sondern dann könnte ich einfach alle Wege der Länge 1 plus alle Wege der Länge 2 plus alle Wege der Länge 3 und so weiter hinschreiben. Wege der Länge n kann ich in Relationenalgebra formulieren. Ja, das heißt, wenn ich weiß, was ist mein größtes n, der längste Weg in diesem Graphen, dann kann ich einen Relationenalgebra-Ausdruck hinschreiben, der mir die transitive Hülle berechnet. Wenn ich das aber nicht weiß, wenn es vielleicht auch noch einen Weg der Länge n plus 1 gibt oder n plus k, dann kann ich keinen Ausdruck hinschreiben, der irgendwie endlich ist, weil ich halt über alle Längen hinweg, jeder Weg der Länge n entsteht dann im Grunde durch einen n-1-fachen Self-Join dieser Input-Tabelle, ja, weil ich muss ja immer den Endknoten von einer Kante mit dem Startknoten einer anderen verbinden und wenn ich eben Wege der Länge 2 suche, dann verknüpfe ich diese Tabelle einmal mit sich selbst und dann finde ich zum Beispiel A nach C und wenn ich Wege der Länge 3 suche, dann verknüpfe ich diese Tabelle zweimal mit sich selbst, dann komme ich über A und B nach C und dann nach D und dann habe ich A nach D hergeleitet und so weiter. Deswegen ist klar, wenn ich weiß, wie lang der längste Weg ist, dann kann ich das in einem Algebra-Ausdruck hinschreiben. Wenn nicht, dann brauche ich irgendeine Form der Rekursion oder Schleife. Aber hier bietet sich Rekursion eher an. Wie auch immer. Also, Relationenalgebra kann das nicht. In der Praxis wollen wir das. Wir haben auch schon gesehen, in SQL geht's und in Datalog zum Beispiel, in dieser prädikativen Sprache, da geht das auch. Also kann SQL auf jeden Fall mehr als Relationenalgebra, zum Beispiel transitive Hülle. SQL kann eine ganze Menge mehr, kann auch rechnen. Ja, Arithmetik haben wir ja auch schon in Beispielen gesehen, das kann man in der Relationenalgebra auch nicht. Jetzt kann man sagen, naja, wenn das so eine eingeschränkte Sprache ist, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit der? Und da sind wir wieder an einem sehr grundlegenden, fundamentalen Problem der Informatik. Wenn ich Sprachen definiere, die alles können, was ich je können will, dann nennen wir die in der Informatik, steht das hier irgendwo, ja, computationally complete oder berechnungsvollständig. Ja, also jede Programmiersprache, die Sie so kennen, Perl, COBOL kennen Sie nicht, aber Java, Haskell, das sind alles berechnungsvollständige Sprachen. In irgendeinem Sinne, und den genauen Sinn lernen Sie später, im vierten Semester ist es, glaube ich, in der theoretischen Informatik noch genauer kennen. Da wird dieser Begriff dann auch sozusagen richtig in voller Schönheit ausgebreitet, diese Berechnungsvollständigkeit. Also alle Programmiersprachen, so allgemein verfügbare Programmiersprachen, General-Purpose-Programmiersprachen, sagt man auch, erfüllen diese Eigenschaft, dass man mit ihnen alles ausdrücken kann, was man mit den anderen Sprachen auch ausdrücken kann. Für Relationenalgebra gilt das nicht. Für SQL gilt es auch. Na, SQL ist so lange erweitert worden, bis es auch alles kann, weil SQL am Ende auch Schleifen und If Then Else und all so ein Zeug hat. Darüber reden wir hier nicht. Ja, auch in einer fortgeschrittenen Datenbankvorlesung würde man typischerweise darüber nicht reden, mal so ganz kurz das erwähnen, weil uns Datenbankern eigentlich an diesem Datenbankabfrageteil von SQL gelegen ist. Daraus ist SQL auch entstanden, aus diesen Überlegungen. Und da ist sozusagen der Benefit, wenn ich die Funktionalität einer Sprache einschränke, dann habe ich zumindest potenziell mehr Chancen, irgendetwas automatisch über diese Sprache oder über einen Satz dieser Sprache, also ein Programm, herleiten oder beweisen zu können. Ja, und das ganz fundamentale Problem, auf das Sie dann in der theoretischen Informatik zurückkommen, ist das sogenannte Halteproblem. Es ist eins von diesen fundamentalen Problemen. Was besagt das Halteproblem? Das ist definiert auf Turing-Maschinen, aber ist egal, wir nehmen irgendeinen Rechner. Stellen Sie sich irgendeinen Rechner vor und irgendein Programm in irgendeiner Sprache. Und die Frage, die hinter diesem Halteproblem steckt, lautet: Wenn ich dieses Programm auf dieser Maschine laufen lasse, hält die jemals an oder rechnet die ewig weiter? Das ist das Halteproblem. Ja, ganz einfaches Problem eigentlich. Und man kann formal beweisen, das lernen Sie dann da kennen in der theoretischen Informatik, dass das für diese ganzen berechnungsvollständigen Sprachen ein unlösbares Problem ist. Das kann man nicht beweisen, ob ein Programm anhält, jedenfalls nicht im Allgemeinen. Bei irgendeinem konkreten Programm kann man das vielleicht. Ja? Wenn das Programm nur aus Return besteht, dann ist es klar, dass es anhält. Aber irgendein Programm aus irgendeiner solchen Programmiersprache gegeben, dann kann man nicht beweisen, ob dieses Programm jemals anhält oder nicht, geschweige denn, ob es auch das tut, was es tun soll. Das ist natürlich irgendwie noch ein viel komplizierteres Problem. Schon diese ganz grundsätzliche Frage, wenn ich das Programm laufen lasse, hält es jemals an oder läuft es ewig weiter? Das heißt, irgendwann landet es in so einer Endlosschleife oder endlosem rekursiven Aufruf. Schon das ist im Allgemeinen nicht möglich. Und das ist eigentlich schade, ja, weil wir wollen natürlich nie ein Programm laufen lassen, was nie anhält. Eigentlich hätten wir gerne, dass der Compiler das prüft und uns dann sagt, irgendwann, also das Programm willst du bestimmt nicht laufen lassen, weil das hört nie mehr auf. Aber das geht eben nicht. Für eingeschränkte Sprachen, die nicht die volle berechnungsvollständige Funktionalität haben, für manche, nicht für jede natürlich, aber für manche eingeschränkten Sprachen kann man das beweisen. Ja, so zum Beispiel für die Relationenalgebra. Weil da gibt es überhaupt kein Konstrukt, was irgendwie endlos arbeitet, wenn der Input endlich ist. Ja, wenn man natürlich eine Selektion auf eine unendlich große Tabelle loslaufen lassen, dann kommt die auch nie zu Ende. Aber es gibt ja keine, so ist auch die Definition, alle Tabellen sind endlich und damit sind auch alle Ergebnisse von beliebig komplizierten Algebra-Ausdrücken endlich und sind auch in endlicher Zeit berechenbar durch eine Maschine, die diese Relationenalgebra ausführen kann. Das ist also einer der Vorteile. ob das Programm hält oder nicht, oder ob eine SQL-Anfrage anhält oder nicht, ist jetzt nicht unsere allergrößte Sorge. Unser Ziel ist es, oder also unser, das heißt des Datenbanksystems Ziel ist es ja, zu einer gegebenen SQL-Anfrage einen möglichst effizienten Ausführungsplan zu finden. Dazu muss das System über Äquivalenzen, also macht diese SQL-Formulierung wirklich garantiert dasselbe wie diese andere, wenn diese andere vielleicht schneller zu berechnen ist als die gegebene. Das ist die Frage, die das System beantworten muss. Ja, und auch so eine Frage, sind zwei Programme äquivalent, ist natürlich im Allgemeinen, kann man das nicht entscheiden. Aber wenn man die Sprache stark genug einschränkt und richtig einschränkt, sodass dieses Ziel erreichbar ist, und das ist eben bei der Relationenalgebra der Fall, dann kann man sowas. Und nicht nur intellektuell, sondern auch automatisch. Also insofern, das ist das Ziel, warum es interessant ist, auch eingeschränkte Sprachen zu betrachten und nicht sozusagen immer sagt, naja, da fehlt ja noch was, da fügen wir das noch hinzu und dann haben wir wenigstens was Rundes. In irgendeinem Sinne sind diese Sprachen durchaus rund schon. Okay, ja. Also berechnungsvollständig ist die Relationenalgebra nicht. Ich hatte schon mal irgendwo im Überblick diesen Begriff der relationalen Vollständigkeit gebracht. Das ist sozusagen, das hat der Kott damals, als er das Relationenmodell und die Algebra und den Kalkül definiert hat, da hat er das sozusagen gesetzt und gesagt, okay, einer der Zwecke der Relationenalgebra ist der, als Maßstab für Minimalanforderungen an praktisch relevante Datenbanksprachen zu dienen. Und das nenne ich einfach relationale Vollständigkeit. Eine Datenbankanfragesprache wie SQL oder QBE heißt relational vollständig, wenn ich mindestens alles das, was ich mit der Algebra machen kann, auch mit dieser Sprache machen kann. Ja, die kann gerne noch mehr Funktionalität anbieten, aber mindestens das, was die Algebra kann, soll jede Datenbanksprache, die relational vollständig ist, auch können. Ja, so. Hier unten steht jetzt so eine Übersicht, welche Sprachen alle relational vollständig und sogar äquivalent zueinander sind. Also mit denen kann ich dann genau dasselbe ausdrücken. Mit der Relationenalgebra, letztlich mit diesen fünf Grundoperatoren. Klassisches SQL, was immer das ganz genau heißt, also natürlich insbesondere ohne diese Programmiererweiterungen von Schleifen und sowas, aber auch ohne Aggregationsfunktionen, ohne irgendwelche Berechnungen auf den Attributen, mit zwingend immer Duplikatelimination, weil mit Duplikaten können die anderen Sprachen sowieso nicht umgehen. Also das ist ein bisschen schwammige Definition, was hier steht. Aber sozusagen, wenn wir SQL auf den, ja, in diesem Sinne Sprachkern einschränken, dann kann man damit vielleicht eleganter und besser lesbar, aber nicht mehr ausdrücken als mit der Relationenalgebra auch. Ja, und klassisches SQL ist in diesem Sinne dann auch SQL ohne diese Rekursionsfunktionalität. Das ist klassisch in dem Sinne, dass SQL 20 Jahre lang ohne Rekursion definiert war und das dann irgendwann erst dazu kam. Der Tupel-Relationenkalkül, mit dem wir uns dann im Anschluss gleich beschäftigen, der kann mehr als die Relationenalgebra in Fällen, die wir gar nicht haben wollen. Und wenn wir diese Fälle ausschließen, dann landen wir bei dem sogenannten sicheren Tupel-Relationenkalkül und der kann dann wieder genau dasselbe. Ja, das ist so ein klassischer Lehrbuchinhalt, dass Relationenalgebra und sicherer Tupel-Relationenkalkül genau dieselbe Ausdrucksmächtigkeit haben. Ja, in den auch zumindest theoretisch orientierten Lehrbüchern finden Sie dann auch einen Beweis von diesem Satz. Also ein berühmter Satz aus der Datenbankforschung aus den 70er Jahren, dass das tatsächlich so ist, das kann man formal beweisen, ist nicht ganz trivial in der einen Richtung, nämlich zu zeigen, dass alles das, was die Algebra kann, der Kalkül auch kann. Das ist einfach, das sehen wir gleich noch auf einer Folie im Wesentlichen, wieder mit ein bisschen notationeller Freiheit, aber das ist nicht kompliziert. Der andere Weg ist kompliziert. Zu zeigen, dass alles, was man im Tupelkalkül, im sicheren Tupelkalkül hinschreiben kann, dass man das in der Relationenalgebra mit diesen fünf Grundoperatoren nachbilden kann, Das hat es in sich. Ja, also wenn sowas interessiert, der lese das gerne in irgendeinem Lehrbuch nach. Und auch Datalog, diese ableitungsregelnbasierte Sprache, wenn man keine rekursiven Regeln zulässt, auch die ist dann auch genauso ausdrucksmächtig. Okay, Äquivalenzen waren schon angesprochen, eben zwischen Sprachen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur Beauty, zur Relationen Algebra. Nämlich, wir haben das in Ausschnitten schon mal gesehen, solche Regeln wie die hier zum Beispiel, ja, dass das relationale Produkt assoziativ ist, ich also klammern kann, wie ich will. Das gilt dann in der Folge auch für den Join. Oder auch sowas haben wir schon mal gesehen, wenn ich zwei Selektionen nacheinander anwende auf irgendeinen Teilausdruck Q, dann ist es egal, in welcher Reihenfolge ich die beiden Selektionen anwende. Und ich könnte auch einfach nur eine Selektion mit der konjunktiv verknüpften, mit den konjunktiv verknüpften Selektionsbedingungen anwenden. Und solche Äquivalenzregeln, davon sehen wir gleich zwei, drei, vier Folien voll, solcher Äquivalenzregeln, die bilden die Grundlage für diesen Query Optimizer in einem Datenbanksystem. Also sie stecken SQL oben rein, das wird geparst, auf Syntaxfehler geprüft und wenn alles korrekt ist und sie die entsprechenden Zugriffsberechtigungen auch haben, dann können wir uns vorstellen, wird diese SQL-Anfrage in einen Algebra-Ausdruck übersetzt. Da gibt es natürlich ein paar Operatoren mehr als in dieser Lehrbuch-Algebra, weil die kann ja nicht alles von SQL ausdrücken. Und dann kommt der Optimierer und der geht jetzt hin und wendet solche Äquivalenzregeln an, um den aus dieser Übersetzung resultierenden Algebra-Ausdruck in einen anderen Algebra-Ausdruck, der aber äquivalent ist, also garantiert das gleiche Ergebnis liefert, zu transformieren, mit dem Ziel, dass dieser Ausdruck, in den transformiert wird, am Ende schneller berechnet werden kann. Ja, dann kommt, wenn der Optimizer durch ist und irgendeinen äquivalenten Ausdruck generiert hat, von dem der Optimizer glaubt, der führt auf den effizientesten Algorithmus, dann kommt der nächste Übersetzungsschritt, der jetzt diesen Algebra-Ausdruck nimmt und tatsächlich in ausführbaren Code letzten Endes übersetzt oder den interpretiert und die entsprechende Berechnung durchführt. Hier steht wieder mal so am Rande ein kleiner Satz. Ob zwei Ausdrücke der Relation Algebra äquivalent sind oder nicht, das ist im Allgemeinen wieder ein schwieriges Problem, was man gar nicht entscheiden kann. Also gegeben zwei beliebig komplizierte Relationen Algebra-Ausdrücke und gegeben die Regeln, die wir gleich auf den nächsten Folien sehen, wann sind Ausdrücke äquivalent? Das jetzt für beliebig komplizierte Ausdrücke zu überprüfen, das geht gar nicht. Ja, wieder im Allgemeinen geht das nicht. Ja, im Speziellen kann das natürlich gut funktionieren und insbesondere kann man im Speziellen halt diese Regeln anwenden und so garantiert von einem Ausdruck immer ein oder mehrere andere Äquivalente erzeugen. Das ist ja, dem widerspricht dieser Satz nicht. Ja, das ist Ihnen klar. Der Satz sagt nur, gegeben zwei beliebige Ausdrücke und die Frage, sind die äquivalent, ja oder nein, das kann ich im Allgemeinen nicht entscheiden. Gegeben irgendeinen beliebig komplizierten Ausdruck und die Äquivalenzregeln, jetzt erzeuge mir mal lauter äquivalente Ausdrücke, das ist natürlich reine Fleißarbeit. Na, ich gucke einfach, welche Regeln sind anwendbar, wende die an und dann habe ich einen neuen Ausdruck, von dem ich weiß, der ist äquivalent. Also das widerspricht sich nicht. Okay, diese Folie ist nur der Überblick, sozusagen Meta-Level. Welche Arten von Regeln sind da zu erwarten? Zum Beispiel solche Regeln, wenn wir irgendwelche zwei Funktionen oder Operatoren, zwei einstellige haben, dann sind das also, wenn wir uns auf die Grundoperatoren beschränken, Selektionen oder Projektionen, dann gibt es solche Regeln der Art, naja, wenn ich erst G und dann F auf irgendeinen Teilausdruck R anwende, ist es egal, in welcher Reihenfolge ich die anwende oder macht es einen Unterschied? Das ist eine Sorte von Regeln. Kann ich zwei unäre Operatoren in der Reihenfolge vertauschen, ja oder nein? Manchmal geht das, manchmal geht das nicht, wie wir sehen werden. Andere Sorte von Regeln oder zwei andere Sorten von Regeln, da haben wir Beispiele schon gesehen. Wenn ich zweistellige Operatoren, Kringel ist also jetzt ein Platzhalter für irgendeinen zweistelligen Operator, und da ist jetzt der Join gleich mit dabei, obwohl er kein Grundoperator ist, dann ist die Frage, macht es einen Unterschied, ob ich jetzt linkes und rechtes Argument dieses zweistelligen Operators vertausche oder macht es keinen Unterschied? Ganz offensichtlich, bei der Vereinigung macht es keinen Unterschied, bei der Differenz macht es einen Unterschied. Also ist auch da, mal geht's nicht. Und analog bei den zweistelligen Operatoren sind die assoziativ. Also macht die Klammerung einen Unterschied oder ist es egal, wie ich die Klammern setze? Auch da kann man beispielsweise die Vereinigung und die Differenz hernehmen. Die Vereinigung ist assoziativ, die Differenz ist es nicht. Wie in der Arithmetik auch. Idempotenz ist vielleicht ein Ausdruck, der nicht ganz so geläufig ist. Idempotenz im strengen Sinne ist sowas wie, ist die Frage, wenn ich einen Operator nehme, einen einstelligen, und wende den zweimal hintereinander auf irgendein Argument an, kommt dann garantiert dasselbe dabei heraus, als wenn ich ihn nur einmal anwende. Wenn garantiert das Gleiche rauskommt, dann heißt dieser Operator idempotent. Beispiel aus der Arithmetik: Betrag einer Zahl. Also stecken eine positive Zahl rein, wenden den Betrag an, dann kommt dieselbe Zahl raus. Sie stecken eine negative Zahl rein, dann kommt ihr positives Äquivalent sozusagen heraus. Und dann können Sie anschließend so oft nochmal Betrag rechnen, wie Sie wollen. Am Ende kommt dann halt immer diese positive Zahl bei raus. Betrag ist ein einstelliger, idempotenter Operator auf ganzen rationalen Whatever-Zahlen. Hier interpretieren wir das ein kleines bisschen flexibler. Ist es derselbe Operator, weil beide diese Operatoren, Selektion und Projektion, ja noch zusätzliche Argumente haben, die Selektionsbedingungen oder die Projektionsliste. Also streng genommen, man könnte die auch als zweistellige Operatoren definieren. Ein Operand ist eine Relation und der andere Operand ist entweder die Selektionsbedingung oder diese Projektionsliste. Aber da wir uns auf die Relationen als Argumente konzentrieren, haben wir ja gesagt, die betrachten wir als einstellige Operatoren. Und deswegen stellen wir uns nicht die Frage, sind die in diesem ganz strengen Sinne idempotent, sondern interpretieren das ein kleines bisschen allgemeiner. Wenn ich zwei Selektionen unter Umständen mit verschiedenen Selektionsbedingungen nacheinander anwende, kann ich daraus eine Selektion machen. Oder wenn ich zwei Projektionen hintereinander anwende, kann ich daraus eine Projektion machen. Und wenn ja, mit welcher Selektionsbedingung bzw. Projektionsliste? Und dann gibt es noch diese Regel, davon haben wir auch schon ein ganz wichtiges Beispiel gesehen, das habe ich mehrfach betont, nämlich wenn wir hier einen Join einsetzen und für diesen unären Operator eine Selektion, dann habe ich Ihnen gesagt, wenn der Optimizer eine Regel kennt, dann muss es die sein. Manchmal kann ich Selektionen vor einem Join ausführen, wenn sich die Selektionsbedingung nur auf einen Operanden bezieht. Das ist ein Beispiel für diese Sorte von Regeln. Na gut, und hier sind jetzt eins, zwei, drei Folien mit solchen Regeln. Ich dekliniere die jetzt nicht alle ganz konkret durch. Ich weise Sie einfach auf ein paar wichtige hin oder ein paar, die auch ziemlich offensichtlich sind. Fangen wir mal bei der allerersten an. Das haben wir eben schon mehrfach gesagt. Wenn ich zwei Selektionen auf einen Input nacheinander anwende, einmal suche ich alle, die das Prädikat oder die Suchbedingung F2 erfüllen, und von denen schränke ich dann anschließend nochmal ein und lasse nur noch die durch, die auch das Prädikat F2 erfüllen, die Suchbedingung F2, dann ist es gerade egal, in welcher Reihenfolge ich die anwende, diese beiden Suchbedingungen. Das sagt die Regel und ich könnte die dann noch fortsetzen. Die kommt irgendwie hier unten. Das ist die Fortsetzung sozusagen. Wenn ich zwei Selektionen nacheinander anwende, erst F2, dann F1, die Klammer habe ich jetzt hier der Lesbarkeit halber weggelassen, dann kann ich daraus auch eine einzige Selektion machen, die halt die Konjunktion dieser beiden Teilbedingungen ist. Ja, also F, die Suchbedingung F, wenn ich nur eine Selektion anwende, ist gerade die Konjunktion F1 und F2. Und das ist dasselbe, als würde ich in irgendeiner Reihenfolge F1 und F2 separat durch eine einzelne Selektion prüfen. Diese Regel schauen wir uns an, weil da so eine Bedingung nebendran steht, damit Sie auch die Notation hier verstehen. Da geht es darum, ob ich jetzt zwei einstellige Operatoren, also eine Selektion und eine Projektion, in der Reihenfolge vertauschen kann. Und da steht, unter dieser Bedingung kann ich das. Wir lesen erstmal diese Richtung. Also wenn ich erst eine Input-Relation oder irgendeinen Teilausdruck auf eine Liste A von Attributen projiziere und anschließend irgendwelche Selektionen durchführe, dann könnte ich genauso gut erst die Selektion durchführen und anschließend projizieren. Das geht immer. Also wenn ich sage, von allen Studierenden zeigt mir nur die Matrikelnummern und Nachnamen, aber ich will nur die Matrikelnummern, die größer als irgendeine initiale Matrikelnummer sind, damit ich nur die neuen oder aktuellen Studierenden habe und nicht die von vor 30 Jahren. Da könnte ich genauso gut hergehen und sagen, von allen Studierenden gib mir zuerst nur die, die eine Matrikelnummer größer x haben und dann von denen will ich die Matrikelnummer und den Nachnamen sehen. Überhaupt kein Problem. Wenn der Ausdruck, der gegeben ist, andersrum dasteht, zum Beispiel selektiere alle Studierenden mit Nachnamen Scholl und projiziere dann die Matrikelnummer, dann kann ich jetzt die Reihenfolge nicht umdrehen. Warum? Naja, dann würde ich erst auf die Matrikelnummer projizieren und anschließend den Nachnamen Scholl prüfen. Den gibt es ja dann gar nicht mehr. Der ist ja weg. Ja, das ist genau die Bedingung, die hier steht. Wenn die Attribute, so ist das zu lesen, die in dieser Selektionsbedingung F angesprochen sind, auch alle mitprojiziert werden, wenn also die Menge der in der Suchbedingung F angesprochenen Attribute eine Teilmenge ist, der Menge der projizierten Attribute, dann kann ich auch in diese Richtung diese Äquivalenzregel anwenden. Also das ist eine Bedingung für die Anwendung dieser Äquivalenzregel in der Richtung gegeben, der Ausdruck auf der rechten Seite. Wann kann ich den äquivalent transformieren in den Ausdruck auf der linken Seite? Eben nur, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Ja, im Beispiel vorher, ich selektiere auf Matrikelnummern und lasse mir dann Matrikelnummer und Nachname zeigen, da geht das. Ja, dann kann ich erst selektieren oder hinterher, das ist egal, weil die Matrikelnummer ist ja auch nach der Projektion noch vorhanden. Wenn ich es erstmal wegprojiziert habe, kann ich auf der nicht mehr selektieren, das ist ja klar. Gut, dann gibt es hier ein paar so Regeln, die sind jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Also Vereinigung ist kommutativ, Produkt auch, Join auch. Vereinigung, Produkt und Join sind auch assoziativ. Auch das ist nicht wirklich überraschend. Da der Join irgendwie die Kombination aus Produkt und Selektion ist, muss man ein kleines bisschen aufpassen. Also wenn man hier die Join-Bedingungen völlig unverändert lässt, dann muss man hier irgendwie auch noch gewisse Bedingungen stellen, damit das irgendwie Sinn macht. Sonst würde ich hier innen drinne vielleicht in dieser Bedingung F2 ein Attribut von R mit einem Attribut von T vergleichen. Und das geht ja hier in diesem Teilausdruck gar nicht, ja, weil da gibt es die R-Attribute überhaupt nicht. Ja, das ist also wieder so eine Einschränkung. Je nachdem, welche Attribute die Join-Bedingung betrifft, kann ich das vorher reinziehen oder nicht. Im schlimmsten Fall wird hier draus ein Produkt an der Stelle und hier steht F1 und F2. Das habe ich jetzt nicht so allgemein hingeschrieben, aber man könnte das noch so allgemeiner hinschreiben. Das ist auch eine sehr offensichtliche Regel. Zwei Projektionen nacheinander kann ich zu einer zusammenziehen, indem ich die erste einfach weglasse. Und das geht natürlich wieder streng genommen nur dann, wenn A1 eine Teilmenge von A2 ist. Wenn ich hier auf die Matrikelnummer projiziere und dann hier projiziere auf Matrikelnummer und Nachname, dann ist das ja schon syntaktisch gar nicht mehr korrekt, weil es den Nachnamen ja gar nicht mehr gibt nach der ersten Selektion. Also insofern ist das irgendwie eine offensichtliche Einschränkung oder Bedingung. Dann sehen wir hier vier Regeln, die haben was damit zu tun. Selektionen, die im Anschluss an irgendwelche zweistelligen Operatoren angewandt werden, wie zum Beispiel den Join, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber es gilt auch ähnlich für die anderen binären Operationen, ob ich diese Selektion und gegebenenfalls wie ich die vor dem zweistelligen Operator ausführen kann. Immer mit der Idee, alle diese zweistelligen Operatoren sind vergleichsweise teuer, haben wir argumentiert. Ja, die Mengenoperationen, weil da Duplikate eliminiert werden müssen, das Produkt, weil da ein riesiges Zwischenergebnis entsteht und der Join eben aus genau diesem Grund. Ja, auch großes Zwischenergebnis. Und deswegen ist es aus der Sicht des Optimierers fast immer, nicht wirklich immer, aber fast immer sinnvoll, wenn so ein Ausdruck auf der linken Seite gegeben ist, lieber einen äquivalenten, wenn er denn existiert, Ausdruck wie auf der rechten Seite zur Ausführung weiterzureichen, weil da vorher selektiert wird. Bevor ich Duplikate nach der Vereinigung oder bei der Differenz berechnen muss oder bevor dieser jeder mit jedem kombiniert wird in dem Produkt. Ja, mit dem Argument, kleiner Input heißt weniger Aufwand für die Berechnung. Und das geht wieder unter entsprechenden Einschränkungen zum Teil wieder einfach nur, welche Attribute werden in diesen Selektions- bzw. Join-Bedingungen angesprochen. Und hier sehen Sie jetzt die allgemeinere Form 14 der Regel, die wir im Speziellen schon gesehen haben. Im Speziellen haben wir gesehen, das hier ist ein Natural Join, also steht da gar nicht explizit so eine Bedingung F3 dran. Und das war irgendeine Selektion und die Bedingung F bezieht sich meinetwegen nur auf Attribute aus R. Und dann haben wir in dieser speziellen Form gesagt, dann kann ich genau dieselbe Bedingung F auch vorher auf die Relation R anwenden und dann kommt der Natural Join mit der Tabelle S. Das haben wir schon gesehen. Ja, und haben schon darüber argumentiert, warum das in der Regel effizienter ist. Und das ist jetzt die allgemeinere Form. Ich habe irgendeine Join-Bedingung F3 und eine Selektion F, die ich vielleicht konjunktiv zerlegen kann in zwei Teile, F1 und F2, sodass sich F1 nur auf R-Attribute und F2 nur auf S-Attribute bezieht. Und dann teile ich die halt so auf und dann kann ich die einzeln sozusagen nach unten ziehen, diese Teile der Selektion. Okay, ich gehe mal weiter. Diese Folie, das sind vergleichsweise einfache, triviale Regeln. Sowas wie R-Join R ist dasselbe wie R. Das haben wir schon mal diskutiert, am Dienstag, glaube ich, beim Self-Join, wo ich gesagt habe, sinnvolle Self-Joins sind immer Theta-Joins und nie Natural-Joins. Warum? Weil der Natural-Join einer Tabelle mit sich selbst eben genau diese Tabelle wieder ergibt und dann können wir uns den Self-Join auch sparen. Ähnliches gilt hier für die Vereinigung. Da gibt es dann halt ganz viele, nämlich nur Duplikate. Und wenn die eliminiert sind, haben wir wieder die Tabelle R. Die Differenz von R mit R ist halt die leere Menge. Das ist jetzt alles nicht überraschend. Wenn ich hier noch eine Selektion ins Spiel bringe, dann bin ich bei dieser Regel. Also auch R-Join, irgendeine Natural Join, irgendeine Selektion angewandt auf R, liefert halt genau das Selektionsergebnis. Wenn ich selektiere, aber dann die ganze Relation wieder hinzufüge, dann habe ich halt die ganze Relation. Wenn ich von einer Relation irgendeine Selektion dieser Relation abziehe, dann kriege ich dasselbe, als würde ich die Selektionsbedingungen negieren. Haben wir auch schon gesehen, nämlich mit dem Argument, wir brauchen diese ganzen zusammengesetzten Selektionsbedingungen im Prinzip nicht. Ja, wir können die mit Differenzvereinigung und Durchschnitt nachbilden, die Negation, die Konjunktion und die Disjunktion. Und genau das steht jetzt hier unten nochmal so ähnlich. Jetzt hier mit der Vereinigung etwa. Die Vereinigung von zwei Selektionen auf dem gleichen Input liefert dasselbe wie die Selektion mit der konjunktiv verknüpften, mit den beiden konjunktiv verknüpften Teilbedingungen. Naja, und so weiter. ja, also paar Erläuterungen, wo diese Regeln eine Rolle spielen. Zum größten Teil habe ich die, glaube ich, gegeben, diese Erläuterungen. Deswegen können wir da auch drüber hinweggehen. Hier steht an einer Stelle, nämlich da oben, die Regel 17 ist eine Verallgemeinerung der wohlbekannten Lossless-Join-Bedingung. Das stammt noch, die Folie oder dieser Satz auf der Folie stammt noch aus der Zeit, wo wir eine andere Reihenfolge der Inhalte in der Vorlesung hatten. Das ist also ein Vorwärtsverweis auf diese Lossless Join-Bedingung oder diesen Satz. Über Lossless Joins kommen wir erst noch im nächsten großen Kapitel, wo es um Datenbankentwurf geht. Also Vorwärtsverweis müssen wir jetzt auch uns nicht weiter mit auseinandersetzen. Okay, also diese, und ich glaube, es kommt nur noch eine Folie zur Relationenalgebra, das ist jetzt der Wrap-up. Die Beauty der Relationenalgebra besteht darin, dass sie mit diesen fünf Grundoperatoren, die alle ganz einfach sind, verhältnismäßig einfach zumindest, auskommt. Es ist eine deklarative Sprache. Wir haben diese Operatoren, die auf Mengen arbeiten, und wir reden nicht über Algorithmen, wie die berechnet werden. Ja, also das ist der große Vorteil. Und die sind noch vergleichsweise weit von einer zumindest effizienten algorithmischen, also von einem Ausführungsalgorithmus entfernt, diese fünf Grundoperatoren. Deswegen ist es richtig zu sagen, das ist eine High-Level-Sprache. Ja, das so, also ob eine Sprache deklarativ oder nicht ist, das ist ja letzten Endes immer ein Vergleichsargument. Ja, eine Sprache hat ein höheres Abstraktionsniveau als eine andere, und deswegen nennen wir die eine deklarativ und die andere vielleicht imperativ. Aber das ist eher ein Kontinuum als wirklich eine diskrete Unterscheidung. Also Algebra auf der einen, SQL ganz oben, dann kommt Algebra, dann kommt irgendein interner Ausführungsplan, und dann kommt am Ende irgendein Algorithmus in Java vielleicht oder in C, und am Ende kommt Maschinensprache. Naja, und je weiter wir nach oben gehen, umso deklarativer oder jedenfalls umso higher level ist diese Sprache. Okay. Das ist auch wieder ein Vorwärtsverweis, der aber dann gleich aufgelöst wird, weil wir als nächstes den Relationenkalkül besprechen. Beide gelten als deklarative Sprachen, sowohl die Algebra wie auch der Kalkül. Ich habe sie ja auch beide schon mal angerissen im Überblick. Es gibt Leute, die sagen, naja, wenn ich die beiden miteinander vergleiche, dann kann ich die auch auf zwei verschiedenen Levels ansiedeln. Und in diesem Sinne ist der Relationenkalkül vielleicht noch deklarativer oder noch ein bisschen mehr High Level als die Relationenalgebra. Das Hauptargument der Leute, die das so sagen oder dieser Sichtweise, ist: In der Relationenalgebra wende ich einen Operator nach dem anderen an mit dieser Klammerung. Ja, am Anfang sind die gespeicherten Tabellen, dann wende ich den ersten Operator drauf an und dann mache ich eine Klammer drum, der nächste Operator und so weiter. In diesem Sinne gibt eine Formulierung einer Anfrage in Relationenalgebra zumindest konzeptionell eine Ausführungsreihenfolge vor. Das ist anders als im Relationenkalkül, das sehen wir gleich. Also in diesem Sinne ist die Algebra vielleicht ein bisschen weniger deklarativ. Allerdings gibt es ja diese Äquivalenzregeln, die es uns dann erlauben, diese vorgegebene Reihenfolge wieder zu verändern. Jedenfalls in Grenzen, ja, solange Äquivalenz vorliegt. Egal. Im Vergleich zu irgendwelchen algorithmischen Sprachen sind die auf jeden Fall beide weit, weit abstrakter und damit zu Recht als deklarative Sprachen bezeichnet. Das nochmal die Zusammenfassung, wozu wir jetzt überhaupt Relationenalgebra besprochen haben, muss ich jetzt nicht wiederholen. Haben wir alles schon gesehen. Okay, jetzt kommt The Beast. Ja, nach The Beauty kommt The Beast. Jedenfalls empfinden das Generationen von Studierenden vor Ihnen so. Und mir ist es nie gelungen, klarzumachen, dass eigentlich SQL das Biest ist und nicht Relationenkalkül. Aber so ist es halt. Ich muss mit dieser Schande leben. Okay, wie funktioniert der Relationenkalkül? Im Überblick haben wir uns das schon mal so ganz grob angeschaut. Und da hatten wir gesehen, das ist diese Set-Comprehension-Syntax, also Menge aller t, für die irgendeine Bedingung f von t gilt. That's it, das ist Relationenkalkül. Also das ist die Einzeilendefinition, wie sieht der Relationenkalkül aus. Das sind solche Ausdrücke, prädikative Mengendefinitionen. Also wir spezifizieren hier jetzt, und da sehen Sie auch schon, im Unterschied zur Algebra gibt es hier keine Operatoren, die ich eins nach dem anderen auf irgendwelchen Input anwende und die liefern mir ein Output, sondern ich schreibe wirklich sehr abstrakt hin. Wie sollen meine Ergebnisse aussehen? Ich suche Tupel T, die irgendeine Bedingung erfüllen. Ja, das ist jetzt eine rein prädikatenlogische Beschreibung. Also F von T ist ein Prädikat, Prädikatenlogik erster Stufe, also mit Quantoren und oder Nichtverknüpfungen und irgendwelchen Primitiven, auf die wir gleich kommen. Das kann ich sozusagen dieses Prädikat an der Stelle T auswerten und für diejenigen T, wo das True ergibt, sammle ich diese T's in der Ergebnismenge auf. Das ist alles. Wir sehen gleich, dass das, und da ist jetzt einer der großen Vorteile von Relationenalgebra, wir können uns ziemlich schnell davon überzeugen, dass wir tatsächlich damit all das, was wir in der Relationenalgebra und deswegen so in unserem Hinterköpfchen zumindest in SQL, zumindest in großen Teilen formulieren können, hier auch formulieren können. Wir müssen uns nämlich nur davon überzeugen, dass wir diese fünf Grundoperatoren der Algebra so auch aufschreiben können. Ja, und dann ist der Beweis schon zu Ende. Dann wissen wir schon, dass das genauso mächtig ist wie die Relationenalgebra. Okay, das ist nochmal die Diskussion, wer ist da mehr oder weniger deklarativ, brauchen wir nicht darauf einzugehen, schauen wir uns ein Beispiel an. Die Anfrage, die wir formulieren, so, die sich dann hier so jetzt langsam entblättert in der vollen Schönheit, ist beides mal dieselbe, nämlich wer, welche Studierenden, zeig mir die Namen, haben zwischen 8 und 10 Punkten für die Algebra-Hausaufgabe bekommen. Ja, brandaktuell, Sie machen ja gerade Algebra-Hausaufgaben. So, in der Relationenalgebra greifen wir in irgendeiner Reihenfolge auf die notwendigen Tabellen zu, sicherlich die Results-Tabelle, weil da stehen die Punkte drin, weil wir wissen wollen, Algebra-Hausaufgabe, der Topic steht in den Results gar nicht drin, also müssen wir auch noch irgendwie den Join mit den Exercises machen, um die Aufgaben rauszufinden, die sich auf Algebra beziehen. Und weil wir am Ende die Namen und nicht nur die Nummern der Studenten haben wollen, brauchen wir auch noch die Students-Tabelle. Also in der Algebra haben wir sicherlich sowas wie irgendwann den Join zwischen diesen drei Tabellen, jeweils ein Natural Join. Wir haben eine Selektion auf der Results-Tabelle, Punktzahl zwischen 8 und 10. Wir haben eine Selektion auf der Exercises-Tabelle, Topic gleich Algebra. Und wir haben eine Projektion auf die Namen der Studierenden. Das sind die Komponenten. Und jetzt müssen wir die nur noch richtig aneinander reihen und klammern. Und dann steht der Algebra-Ausdruck da. Und da unten zeige ich Ihnen, wie das im Kalkül funktioniert. Der Doppelpunkt sollte eigentlich noch gar nicht erscheinen. Kalkülausdruck sieht ja immer so aus, geschweifte Klammer auf, Menge aller T für die gilt und dann kommt irgendwas mehr oder weniger Langes und am Ende kommt die geschweifte Klammer zu. Also das können wir sozusagen aufs leere Blatt immer hinschreiben. Menge aller T für die gilt, bla 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 und dann Klammer zu. So sieht ein Kalkülausdruck immer aus. Also nehmen wir an, wir fangen in der Relationenalgebra mit der Exercises-Tabelle an. Und sagen, als nächstes, nachdem wir diese Tabelle hingeschrieben haben, wollen wir natürlich dann diese Selektion. Nicht alle Aufgaben, sondern nur die mit Topic Exercises betrachten. Das entspricht im Relationenkalkül so der Formulierung, dass wir sagen, in der Exercises-Tabelle muss es irgendein Tupel E geben. Und wie das genauer aussieht, dass da Topic Algebra drinsteht, nämlich, das kommt dann gleich noch. Das steht ja da oben auch noch nicht. Ja, da oben steht nur, wir greifen auf die Exercises-Tabelle zu und so greifen wir im Tupelkalkül auf die Exercises-Tabelle zu. Wir deklarieren uns eine Tupelvariable, deswegen heißt das Ding auch Tupelrelationenkalkül, eine Tupelvariable E und sagen, diese Variable hat den Range, also die entstammt aus dieser Grundmenge aller Exercises-Tupel. E muss irgendein Tupel, irgendeines, es gibt ein E aus der Exercises-Tabelle. Das steht da, mehr nicht. So, in der Algebra würden wir jetzt sagen, wir suchen aber nur Hausaufgaben, die sich auf Relationenalgebra beziehen. Also kommt diese Selektion. Und die formulieren wir jetzt irgendwo und irgendwann, also wir machen es jetzt, im Tupelkalkül auch. Ja, hier haben wir gesagt, E ist unsere Variable, die läuft über alle Exercises-Tupel und eine Bedingung oder zwei Bedingungen an dieses E lauten, der Topic in diesem E-Tupel muss Relationenalgebra und die Category muss H sein. Genau wie da oben auch, steht genau dasselbe letzten Endes. Ja, rein lexikalisch ein kleines bisschen anders hingeschrieben. eben nicht bei diesem Operator, sondern als Teil dieser großen Suchbedingung, die hier zwischen dem senkrechten Strich und der schließenden runden Klammer steht. Okay, jetzt haben wir jedenfalls nur noch Hausaufgaben-Algebra-Tupel in E und auch in diesem Zwischenergebnis nach diesem Algebra-Ausdruck. Was kommt als nächstes? Naja, jetzt müssen wir das irgendwie mit den Resultaten verknüpfen, nicht irgendwie, sondern mit Natural Join. Also brauchen wir zunächst mal die Results-Tabelle, auf die greifen wir auch zu. Wie greifen wir auf die zu? Naja, wir führen eine Tupelvariable ein, es muss irgendein R geben und R muss ein Tupel der Results-Tabelle sein. Gut, und dann schreiben wir da oben den Natural Join hin. Nee, halt, jetzt war ich einen Schritt weiter. Also zunächst mal selektieren wir jetzt, dass zwischen 8 und 10 Punkten erreicht sein müssen. Das machen wir hier in der Algebra mit dieser Selektion und das machen wir hier im Kalkül mit derselben Suchbedingung hier. Also die Punktzahl in diesem R-Tupel muss größer gleich 8 und kleiner gleich 10 sein. Wieder genau das Gleiche. Und jetzt kommt der Natural Join. Ich habe hier der Deutlichkeit halber jetzt hingeschrieben, über welche Attribute der geht, über Category und Exercise Number, weil wir das hier unten nämlich explizit ausformulieren müssen. Also so wie in diesen SQL-Formulierungen, wenn wir in der From-Klausel einfach nur die Namen der beiden Tabellen hinschreiben und die Join-Bedingung explizit in der Where-Klausel hinschreiben, so ist das im Kalkül auch. Also die From-Klausel gewissermaßen, die haben wir schon. Wir haben ja die beiden Tupel-Variablen schon eingeführt. Und jetzt müssen wir nur noch sagen, die Exercise-Number muss in beiden das gleiche sein und die Category auch. Also wieder genau dasselbe, was, wenn wir das hier oben als Equi-Join ausformulieren, hier auch unten drunter als Bedingung stehen würde. Das steht halt hier jetzt als ein weiterer Teil dieses Prädikats. So, jetzt haben wir nur noch Resultate von Algebra, Hausaufgaben, die zwischen 8 und 10 Punkte bekommen haben. Und was bleibt jetzt noch übrig? Jetzt wollen wir die Namen der betroffenen Studierenden wissen. Die Nummern stehen da schon drin in den Exercises. Da steht ja die Student-ID drin. Aber der Name steht nur in der Students-Tabelle, also brauchen wir die auch noch in der Algebra und auch im Kalkül. Das heißt, wir sagen auch noch, wir führen diese Tupelvariable S ein und S muss ein Eintrag aus der Students-Relation sein. Und dann fehlt jetzt hier noch der weitere Join, der geht über die Student-ID. Und deswegen haben wir hier unten noch r.studentid gleich s.studentid ergänzt, genauso wie das in SQL in der Where-Klausel auch stehen würde. Ja, und dann haben wir alles, was wir wollen, bis auf die Tatsache, dass wir die ganzen anderen Attribute im Ergebnis gar nicht sehen wollten, sondern nur die Namen. Also fehlt jetzt noch die Projektion auf Vor- und Nachname, glaube ich. Ja, beide. Also machen wir hier in der Algebra nochmal eine große Klammer um diesen ganzen Teilausdruck und schreiben davor, projiziere jetzt dieses Ergebnis nur noch auf die beiden Spalten oder Attribute First und Last. Und genau das machen wir hier unten auch. Allerdings ein bisschen umständlicher, wenn Sie so wollen. Ja, und das ist jetzt, deswegen habe ich so gemacht, auch wirklich die Lehrbuchnotation des Tupelkalküls. Wir hatten ja hier gesagt, wir wollen am Ende irgendwelche Tupel T sehen. T war die ganze Zeit, wenn ich einen Schritt zurückblättere, T war in diesem Kalkülausdruck eine freie Variable. Die kommt da ja gar nirgends vor in diesem Prädikat hier hinten. Noch kommt sie da nicht vor. Wenn ich jetzt wieder weiterblätter, da kommt sie jetzt vor. Da sage ich nämlich jetzt als weiteren Teil dieses Prädikats, letzten Endes, da definiere ich jetzt den Output. Ja, und sage, diese Ergebnistupel T, die ich da aufsammeln will in der Ergebnismenge, die haben eine Spalte oder ein Attribut First und das ist genau das First-Attribut aus dem Studierenden-Tupel S. Und die haben auch ein Attribut Last und das ist genau das Last-Attribut aus dem Studierenden-Tupel. Ja, wenn ich jetzt also Studierende, die diese Join-Bedingung und diese Bedingung an die Punktzahl und Aufgabe und so erfüllen, dann nehme ich deren Vor- und Nachnamen und gebe denen im Ergebnis aus. Also ich führe hier im Tupelkalkül, anders als in SQL, für die Ergebnistupel, also für alles, was in der Select-Klausel steht, auch noch eine Tupelvariable T ein. Und dann schreibe ich hier unten ganz explizit, also unten oder oben, das ist jetzt egal, irgendwo halt in diesem großen Teil muss ich dann auflisten, wie sehen diese Ergebnistupel eigentlich aus. Und die Vereinbarung, die stillschweigende in diesem Tupelkalkül ist, das sind natürlich Tupelvariablen, weil es ist ja der Tupelkalkül. Und diese Ergebnistupel haben genau die Attribute, die hier unten definiert werden, keine anderen. Ja, das steht da jetzt nicht so ganz explizit. Das ist sozusagen implizit die Bedeutung, die mit diesem Kalkülausdruck verbunden wird. Dass die Ergebnistupel T in diesem konkreten Fall genau zwei Attribute haben, nämlich First und Last, und dass da die Werte drinne stehen, so wie sie da unten gefordert werden. Okay. Also, was haben wir gesehen? Ich glaube, der hier hat die Verbindung verloren. Mal gucken, ob er die jetzt wieder findet auf die Schnelle. Manchmal verliert er die Verbindung. Und dann kann ich nicht mehr malen auf die Folien. Na. Das klappt immer nicht mehr, wenn es schon läuft, aus welchem Grund auch immer. Ah, ich weiß warum, der ist ins andere Netz gegangen. Okay, dann male ich da jetzt nicht drauf rum. Sondern ich zeige einfach nur so einen Kalkülausdruck. Ich habe ihn hier extra so in mehreren Zeilen aufgegliedert. Den kann man natürlich formatieren, wie man will. Der besteht aber insbesondere immer aus solchen typischerweise, nicht immer, aber typischerweise mit einem Existenzquantor eingeführten Tupelvariablen, die dann in der Regel an irgendwelche Relationen gebunden werden über dieses Konstrukt. Und dann kommen Selektions- und Join-Bedingungen sowie diese Ergebniskonstruktion hier unten. Also wie sieht unser Ergebnistupel aus? Das sind die Bestandteile, die so einen Kalkülausdruck ausmachen. Solche Tupelvariablen dürfen auch mit einem Allquantor eingeführt werden. Ja, warum nicht? Das hier war jetzt im Beispiel lauter konjunktiv verknüpfte Teilbedingungen. Das muss natürlich im Allgemeinen nicht so sein. Da dürfen Klammern drinstehen und oder nicht, beliebig. Und die Quantoren, die müssen auch nicht alle am Anfang stehen, die können auch irgendwann später erst kommen. Teilweise ist das nur Vereinbarung, wie schreibe ich es hin? Teilweise hat es natürlich einen Einfluss auf die Bedeutung, insbesondere wenn verschiedene Quantoren verwendet werden und so weiter. Okay. Also an diesem einfachen Beispiel haben wir schon gesehen, das ist nicht so wahnsinnig anders von der Grundidee. Es wird halt anders notiert und die Interpretation ist eine andere. Am Ende entsteht ein Riesenprädikat und nicht ein Klammergebirge von irgendwelchen Operatoren, die nacheinander angewendet werden. Aber davon abgesehen, die Kernbestandteile, die kann man leicht wieder einander zuordnen. Jetzt heißt das Ding auf den Folien immer Tupel. Relationenkalkül, weil es nämlich auch, jetzt versucht er sich wieder da zu verbinden, aber da merkt sich das Passwort nie. Deswegen lassen wir das jetzt. Das heißt Tupelkalkül auf den Folien, weil es auch einen sogenannten Domain- oder Bereichskalkül gibt. Was ist der Unterschied? Steht auf der Folie. Im Tupelkalkül benutze ich Variablen, die für Tupel stehen. Ja, so habe ich es eben ja auch erklärt. Es gibt ein S und S ist ein Tupel aus der Studentenrelation. Es gibt auch ein Domainkalkül, da verwende ich Variablen für Werte aus den Attributdomains, den Wertebereichen, Datentypen der Attribute. Und dann schreibe ich eben nicht hin, es gibt ein Tupel T. Oder ich suche die Menge aller T, für die irgendwas gilt, sondern ich suche die Menge aller Tupel, bestehend aus irgendeinem Wert a1 bis an, für die dann irgendein Prädikat über diesen Werten a1 bis an erfüllt ist. Das ist ein syntaktischer Unterschied. Das macht inhaltlich keinen wirklichen Unterschied. Und es gibt Anfragen, die schreiben sich mit dieser Notation einfacher und kompakter hin. Und es gibt Anfragen, die schreiben sich mit dieser Notation einfacher und kompakter hin. Es gibt halt solche und so eine. Für uns in der Folge ignorieren wir den Domain-Relationen-Kalkül, ja, und konzentrieren uns auf den Tupelkalkül, weil das, wie gesagt, echt inhaltlich nicht wirklich einen Unterschied macht. Nur damit wir es einmal auch im konkreten Beispiel gesehen haben, die Anfrage von eben gibt mir die First- und Last-Names von Studenten, die Algebra-Hausaufgaben zwischen 8 und 10 Punkten erledigt haben, die könnte da beispielsweise so aussehen. Na, jetzt habe ich nicht Variablen für die einzelnen Tupel, sondern Variablen für die einzelnen Attributwerte. Na, und ich will am Ende die Attributwerte für das First-Name- und das Last-Name-Attribut als Paar sehen. Solche Paare sammle ich auf. Wenn es irgendeine Student-ID S, irgendeine Exercise-Number E, irgendeinen Topic T und irgendeine Punktzahl P gibt, sodass S und F und L und irgendwas weiteres, was mich nicht interessiert, das ist sozusagen eine anonyme Variable, dieses Underscore, ein Tupel der Studententabelle sind und die Konstante H zusammen mit dieser Variablen E und T und irgendwas weiterem ein Eintrag in der Exercises-Tabelle sind. Und, na, wo ist mein Pointer? Hier. Und dieses S, die Student-ID mit der Konstanten H und irgendeiner Exercise-Number E und irgendeiner Punktzahl P ein Tupel der Results-Tabelle sind. Und dann muss die Punktzahl P eben zwischen 8 und 10 liegen und der Topic T muss Relationenalgebra sein. Und dann will ich diesen Vor- und Nachnamen im Ergebnis sehen. Das ist strukturell jetzt nicht anders als vorher auch. Ich habe jetzt hier die ganzen Variablen mit einem Existenzquantor eingeführt. Wenn ich das strikt nach Lehrbuch mache, dann müsste da jetzt stehen, es gibt ein S, es gibt ein E, es gibt ein T, es gibt ein P und dann geht es weiter. Habe ich halt hier verkürzt zusammengeführt. Diese anonymen Variablen gibt es auch nicht in jedem Lehrbuch. Vielleicht muss ich dafür mit, es gibt eine E-Mail-Adresse, Klammeraffe oder so, hier auch noch eine Variable einführen und die da hinschreiben. Da die aber nirgends sonst benutzt wird, habe ich da hier einfach diese Notation verwendet und das gilt dann an dieser Stelle genauso. Aber abgesehen davon, strukturell sehen Sie ja, ist das mehr oder weniger das Gleiche. Was ich mir spare im Domainkalkül im Vergleich zum Tupelkalkül ist, ich brauche hier keine Variable für das Ergebnis-Tupel, und muss deswegen auch nicht hinter dem senkrechten Strich irgendwie formulieren, wie sehen die Ergebnistupel aus. Sondern diese Konstruktion der Ergebnistupel, die mache ich sozusagen syntaktisch echt hier vorne mit diesen Attributwertvariablen oder Domainvariablen. Ja, das ist kompakter hier. Das heißt, wenn ich aber irgendwie, wenn ich hier viele oder wenige Spalten im Ergebnis sehen will, dann macht das einen Unterschied daran, wie lange dieser Teil im Tupelkalkül wird, die Ergebniskonstruktion hinzuschreiben explizit. Ja, je mehr Spalten meine Ergebnistupel haben sollen, umso länger wird dieser Teil hier unten in dem Tupelkalkül-Ausdruck, wo ich hinschreiben muss, wie sehen meine Ergebnistupel aus. Ja, und dafür muss ich hier dann nur eine einzige Variable hinschreiben an dieser Stelle. In dem Domainkalkül stehen dann halt hier oben ganz viele Variablen vor dem senkrechten Strich, aber ich spare mir das alles hier unten. Ja, und je nachdem, wie viele Selektionsbedingungen ich auf einzelne Attribute habe und wie meine Join-Bedingungen aussehen und so weiter, kann die eine oder andere Notation angenehmer, kompakter, kürzer sein. Aber abgesehen davon ist da kein großer Unterschied. Okay, fortan ignorieren wir jetzt den Domainkalkül. Das ist die formale Definition des Tupelrelationenkalküls, so wie sie auch in jedem Lehrbuch steht, so oder so ähnlich. Ja, also das ist jetzt halt eine Definition, wie sie auch ein Mathematiker machen würde, wo wir sagen, wir müssen drei Komponenten definieren. Also eigentlich wollen wir definieren, was ist eine Anfrage im Domainkalkül. Die sieht immer so aus, wie sie eben in dieser Einzeilendefinition stand. Ja, Menge aller t, für die f von t gilt. Okay, was ist f? F ist irgendeine logische Formel, das wird hier definiert. Wie sehen logische Formeln aus? Logische Formeln bestehen aus Atomen, die dann mit und oder nicht, mit Klammern und mit Quantoren versehen werden können. Dass wir Klammern verwenden können, das steht hier. Und das sind Formeln, nichts anderes ist eine Formel. Also eine Formel enthält zum Beispiel keine arithmetischen Berechnungen oder sowas, weil das da gar nicht aufgelistet ist. Sehr naheliegend. Ja? Also eine Query sieht immer so aus mit einer Formel und eine Formel sieht immer so aus, wie es hier induktiv definiert ist. Und da steckt eben dieses Konstrukt der Atome drinne. Ein Atom ist eine Formel und wenn wir zwei Formeln haben, dann ist auch die Konjunktion, die Disjunktion und sowas eine Formel und ich kann klammern und das war's. Und ein Atom ist entweder der Name einer Relation R und dann sieht ein Atom so aus, R Klammer auf T, so, also T könnte einfach, die Formel könnte einfach R von T heißen und dann ist das die Query, zeigt mir die ganze Relation R. Select Stern vom R. Sieht im Kalkül so aus, Menge aller T, für die gilt R von T. That's it. Oder ein Atom besteht aus irgendwelchen Konstanten oder Tupelkomponenten, die wir so notiert haben, eben auf der Folie, R.Attributname und einem Vergleichsoperator Theta zwischendrin. Ja, und Theta ist gleich, ungleich, größer, kleiner. Punkt. That's it. Das sind Ausdrücke des Tupel-Relationenkalküls. Und was hier noch erwähnt ist, dass in diesen Formeln Variablen vorkommen, nämlich diese Tupel-Variablen. Und wann immer in Formeln Variablen vorkommen können, Sie kennen das auch aus Haskell, dann gibt es diese Unterscheidung zwischen freien und gebundenen Variablen. Ja, wenn in dieser Formel f hier die Teil von diesem Konstrukt ist, es gibt ein T, sodass f, wenn da ein T drinne angesprochen wird, dann ist es die gebundene Version von T. Ja, weil über diesen Quant, also in f alleine, kommt die Variable T dann frei vor, in diesem etwas größeren Ausdruck kommt sie dann gebunden vor, durch diesen Quantor gebunden. Freie gebundene Variablen, genauso wie Sie es in Haskell oder Lambda-Kalkül auch gemacht haben. Ja, im Lambda-Kalkül haben Sie das sehr ausführlich diskutiert. Wann da welche Variablen frei und gebunden sind. Und dann gibt es diese Alpha-Konvertierung, damit man nicht durcheinander gerät, wenn mit derselben Variablen Name mal frei und mal gebunden verwendet wird und so. All das könnte man jetzt hier auch durchdeklinieren. Genau dasselbe, nichts anderes ist hier mit freien und gebundenen Variablen gemeint. Und das ist der vorher schon mal angesprochene Einfolienbeweis. Der einen Richtung, alles, was ich in der Algebra machen kann, kann ich auch im Tupelkalkül machen. Ja, das ist ganz einfach, weil ich ja einfach nur diese fünf Grundoperatoren der Algebra durchgehen muss und jeweils dazu schreiben, wie sieht denn das Entsprechende in dem Relationenkalkül aus. Naja, und das ist nicht wirklich spannend. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich die Vereinigung von zwei Tabellen R1 und R2 in der Algebra hinschreibe, also R1 vereinigt R2, dann sieht das im Kalkül fast genauso aus. Ja, da ist nur dieses Menge aller T für die gilt, Klammer zu, drumrum. Und statt der Vereinigung steht die Oder-Verknüpfung, jetzt für klein Erna ausgedrückt. Ja? Also aus dem runden Vereinigung mache ich jetzt so ein spitzes Oder. Das ist jetzt sehr informal ausgedrückt. Ja? Also wir suchen alle Tupel T, die in der Relation R1 und oder der Relation R2 vorkommen. Genau das ist die Vereinigung. Und die Differenz ist so ähnlich. Wir suchen alle Tupel T, die in der Relation R1 vorkommen, aber nicht in der Relation R2 vorkommen. Auch ganz einfach. Die Selektion, auch die ist nicht wirklich kompliziert. Ich suche alle Tupel T aus der Relation R, die außerdem noch diese Bedingung F erfüllen. Ja, das ist dasselbe wie Sigma F angewandt auf R. Und wenn ich eine Projektion habe, da wird es jetzt ein bisschen umständlicher mit dem Hinschreiben. An sich ist es auch ganz einfach. Ja, ich suche alle Tupel T, für die es ein Tupel der Relation R gibt, also ein klein r, was ein Tupel der Relation Groß R sein muss. Und jetzt gebe ich einfach für alle Attribute AI zwischen 1 und K, die in dieser Projektionsliste angegeben sind, hier so eine Teilbedingung an. Das Ergebnis Tupel T muss an der Stelle AI gerade den Wert von dem Tupel R an dieser Stelle AI haben. Und das ist alles mit und verknüpft für jedes Attribut aus der Projektionsliste. Und das ist die Projektion. Die Duplikatelimination ist implizit, weil ich ja Menge aller T suche. Wenn es also mehrere R-Tupel gibt, die in all diesen Attributen A1 bis AK genau denselben Wert enthalten, dann finde ich die alle in diesem hinteren Teil der Bedingung. Und durch die Mengenklammer drumherum verschwinden die Duplikate und es bleibt nur eins übrig. Ja, das ist sehr elegant, wenn Sie so wollen. Und dann bleibt nur noch ein Grundoperator übrig, nämlich das Produkt. Und das haben wir im Grunde schon mal gesehen bei der Definition des Produkts, wie man das hinschreiben könnte. Hier jetzt syntaktisch korrekt hingeschrieben, wir suchen alle Tupel T, sodass es zwei Tupel R und S jeweils aus der Relation R bzw. S gibt. Und dann konstruieren wir uns ein T-Tupel, was alle Attribute A1 bis N aus dem R-Tupel übernimmt und alle Attribute B1 bis BM aus dem S-Tupel übernimmt. Also wir kombinieren jedem mit jedem, gibt ein entsprechend breiteres Tupel und die sammeln wir alle auf und das ist das Produktergebnis. Also so, wie man sich's vorstellt. Ja, da wären wir eigentlich schon fertig mit dem Tupelkalkül. Jetzt fehlt die andere Hälfte dieses Beweises. Irgendein Tupelkalkül-Ausdruck gegeben. Jetzt konstruieren wir, das ist auch ein konstruktiver Beweis, den Algebra-Ausdruck, der genau dasselbe berechnet. Wie gesagt, der ist durchaus nicht trivial, dieser Beweis. Ja, weil man diesem Algebra-Ausdruck, den kann man nicht so schön einfach in Algebra-Operator-Folgen übersetzen, so wie wir die auch formulieren würden. Das muss ja systematisch funktionieren für beliebig komplizierte Formeln, die da stehen. Und das wird einfach ein bisschen umständlich und hässlich. Man kriegt es aber hin. Wie gesagt, wen es interessiert, kann das im Lehrbuch nachlesen. Den schenken wir uns hier, den Teil. Was gibt es dann noch zu sagen zum Tupelkalkül? Ja, wir haben sogar noch einen Moment Zeit, prima. Der Tupelkalkül ist zu ausdrucksstark. Also man kann da Dinge formulieren. Da sehen wir zwei Beispiele, ich erkläre es gleich. Die will man eigentlich gar nicht formulieren können. Also Tupelkalkül, so wie wir ihn jetzt definiert haben, ist eine Sprache, die kann Tupelkalkül-Queries formulieren, die wir gar nicht ausführen wollen. Und jetzt können Sie natürlich sagen, wieso kann sich jemand Queries ausdenken, die wir nicht ausführen wollen? Jede Query, die ich mir ausdenken kann, soll doch das blöde Datenbanksystem gefälligst ausführen. Wo ist das Problem? Naja, schauen wir uns doch vielleicht mal die zweite Beispielanfrage hier an. Wir suchen alle Tupel T, die nicht in der Relation R vorkommen. Gar nicht so trivial. Wenn wir jetzt sagen, der Tupelkalkül ist eine typisierte Sprache. Was folgt dann aus dieser Formulierung? Na, dann folgt aus diesem Teilausdruck R von T, wenn der typmäßig korrekt ist, dann folgt daraus, T muss strukturell so aussehen, dass es in dieser Relation R vorkommen könnte. Muss also genau die Attribute haben, die diese Relation R hat. Wenn wir sagen, der Tupelkalkül, von Typen war da gar nicht die Rede, nur von Variablen, freie, gebundene Variablen. Und wir haben gesagt, in T kommen alle Attribute vor, die da hinten irgendwie drinne vorkommen. Dann ist schon gar nicht so ganz klar, wie sehen überhaupt diese Ergebnistupel T aus. Aber gut, wir sind gutmütig und sagen, wir betrachten, weil das eh sinnvoll ist im Datenbankkontext, nur typisierte Sprachen. Dann sehen also diese Ergebnistupel T so aus, als könnten sie in dieser Relation R vorkommen. Wir nehmen also die Studententabelle beispielsweise und so eine Anfrage, zeigt mir alle S, die nicht Student sind. Ja, wo soll das Datenbanksystem die jetzt herholen? Ja, stecken Sie das da rein in Ihr Postgres und jetzt fängt er an, Studenten zu erfinden. Generiert irgendwelche Matrikelnummern, die es nicht gibt, irgendwelche Namen, die es nicht gibt, irgendwelche E-Mail-Adressen, die es nicht gibt und spuckt die aus. Der wird ja nie fertig so. Ja? Also, oder je nachdem, wie unsere Wertebereiche für Matrikelnummern, Vor- und Nachnamen und E-Mail-Adressen aussehen, je nachdem rechnet der ziemlich lange. Na, wenn wir große Wertebereiche für diese Attribute vorsehen, dann gibt es da viele mögliche Character-Strings, die alle nicht in der Datenbank vorkommen und die müsste der alle generieren und ausspucken. Das wollen wir eigentlich nicht wirklich. Und wenn wir im, sagen wir mal, im theoretischen Fall, und wir reden ja jetzt hier über Kalkül und das ist eigentlich Mathematik, worüber wir da reden, wenn wir in diesem theoretischen Fall uns sogar vorstellen, dass wir unendlich große Wertebereiche haben, dann definiert das ein unendlich großes Ergebnis und das wollen wir nun definitiv nicht. Weil da rechnet er ja forever, da wird er ja nie fertig. Also schwierig, das wollen wir nicht. Jetzt können wir sagen, naja, wir sind ja Datenbanker und was interessiert uns die Mathematik dahinter? Wir interpretieren das ja sowieso immer so, wie wir es gerne hätten. Und wir hätten es natürlich immer gerne endlich, klar, weil der Rechner ist nun mal endlich, auch wenn er ziemlich viel Speicher hat, aber endlich ist er halt doch. Und selbst aller Speicher im Internet ist endlich, der ist zwar noch viel größer, aber unendlich im mathematischen Sinne ist ja nichts bei uns in der Informatik. Könnten wir also sagen, gut, who cares? Dann ist es aber immer noch so, und darauf kommen wir dann auf einer der nächsten Folien, wenn wir sagen, okay, alle Wertebereiche sind endlich. Das Problem, dass diese Tupelkalkülformulierung ein unendliches Ergebnis generiert, das gibt es also nicht. Das ist dann schlichtweg das Komplement der Tabelle R gegenüber dem Kreuzprodukt aller Wertebereiche. Also alle denkbaren Matrikelnummern, alle denkbaren Vor- und Nachnamen, ob man die aussprechen kann oder nicht, also irgendwelche Charakterstrings einer maximalen Länge oder so mit irgendeinem vorgegebenen Buchstabenalphabet und E-Mail-Adressen, für die gilt das Gleiche, irgendwelche Kombinationen, wo genau ein Klammeraffe drinne vorkommt und so weiter, die könnte man alle aufzählen, ja, und die könnte man alle generieren, das ist eine endliche Menge, die ist zwar ziemlich groß, aber ist endlich. Naja, große Ergebnisse, dafür sind ja Datenbanken da. Um mit Big Data umzugehen. Wo ist also das Problem? Das Problem ist, dass diese Anfrage dann, auch der Mathematiker sagt, das ist eine Anfrage, deren Resultat, das ist der letzte Punkt, der da unten angesprochen ist, deren Resultat von der Wahl der Wertebereiche der Attribute abhängt. Das ist was, was wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen die Datenbank irgendetwas fragen. Und das Ergebnis dieser Anfrage hängt natürlich vom aktuellen Zustand der Datenbank ab. Das ist ja klar. Na, deswegen fragen wir ja die Datenbank. Wenn ich sie heute frage und morgen, dann rechne ich damit, da kann was anderes bei rauskommen. Aber das, was bei rauskommt, hängt natürlich von meiner Anfrage ab, logisch, und hängt vom Inhalt der Datenbank ab. Aber von nichts sonst soll das Anfrageergebnis abhängen. Insbesondere nicht von der Wahl der Wertebereiche. Na, ob jetzt in dieser Datenbank der Nachname Varying Character 30 oder 50 oder 100 definiert ist, das soll eigentlich keinen Unterschied machen, vorausgesetzt der Variable, die Maximal oder die Minimallänge, nein, die Maximallänge ist groß genug, sodass der längste tatsächlich vorkommende Nachname reinpasst. Aber sonst wird ja abgeschnitten, dann macht es einen Unterschied. Aber wenn wir dieses Problem mal beiseite lassen, dann soll die Wahl der Wertebereiche, der Datentypen für die Spalten der Tabelle keinen Einfluss auf das Anfrageergebnis haben. Das ist das, was man Domain Independence nennt. Unabhängig von der Wahl der Wertebereiche, der Spalten, der Tabellen soll bei derselben Anfrage auch immer dasselbe rauskommen. Und das ist hier nicht erfüllt. Ja, weil mit diesem Komplement das Ergebnis der Anfrage ganz offensichtlich von der Wahl der Wertebereiche abhängt. Je größer der Wertebereich ist, desto größer das Anfrageergebnis hier. Auf demselben Datenbankzustand. Das wollen wir also nicht. Problem dieses Konzepts, Domainunabhängigkeit, das kann man zwar, so wie ich es gerade verbal zumindest definiert habe, kann man das leicht definieren. Das ist das, was ich haben will. Das kann man aber wieder nicht überprüfen, ob ein gegebener Kalkülausdruck domainunabhängig ist oder nicht. Das kann man nicht entscheiden im Allgemeinen. Das geht nicht. Also geht nicht heißt, geht nicht automatisch. Man kann das nicht hinschreiben. Die und die Bedingungen müssen erfüllt sein, dann ist der Ausdruck domainunabhängig. Das geht nicht. Okay, also haben wir ein Problem. Das hier oben ist ein bisschen ähnlich. Da wissen wir nämlich gar nicht, wo diese Tupel herkommen sollen. Ja, da steht einfach, wir wollen irgendwelche Tupel T, deren A-Komponente größer als 5 ist. Hat es überhaupt irgendwas mit der Datenbank zu tun? Und wenn ja, was? Dieses Attribut A, gibt es das in einer oder mehreren Tabellen? Wo soll ich dann nachgucken und so weiter? Die Syntaxdefinition von Kalkülausdrücken lässt so etwas zu. Da steht nirgends, es müssen Tupelvariablen mit Quantoren eingeführt und an Relationen gebunden werden. Da steht nur, so könnten Ausdrücke aussehen, aber sie müssen nicht immer so aussehen. Also auch das ist ein gültiger Ausdruck des Tupelrelationenkalküls und auch den wollen wir eigentlich nicht zulassen. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Algebra, ich bin immer bei der Beauty. Hä? In diesem Biest. Tupelkalkül kann man, und das ist wirklich biestig, da kann man Dinge formulieren, die wollen wir definitiv nicht formuliert haben. Also sind wir auf der Suche nach Einschränkungen. Das ist ja im Prinzip schon der richtige oder ein möglicher, vielleicht nicht der richtige, aber ein möglicher Formalismus, mit dem wir Anfragen formulieren können. Wir müssen nur diese komischen Sonderfälle irgendwie verhindern. Und auf der Suche nach Regeln, zusätzlichen Regeln, die diese Sonderfälle verhindern, ist man nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Das ist ein Problem, das ist seit 40 Jahren bekannt, also oder 50 mittlerweile. Und es gibt einfach keine Lösung dafür. Genau das kann man nicht erreichen. Genau Domain-Independent Tupelkalkül, Queries irgendwie syntaktisch zu charakterisieren, das geht nicht. Okay. Hier ist nur einfach nochmal ein Beispiel mit dieser Domain-Independence. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr weiter drauf eingehen. Das verstehen Sie, wenn Sie das in Ruhe nochmal angucken. Also, das nochmal einfach als Satz formuliert, ob ein gegebener Ausdruck dieses Tupelkalküls Domain-Independent ist oder nicht, das ist in der theoretischen Informatik, sagen wir dann, das ist unentscheidbar. Ja, das heißt für uns jetzt, wir können keine syntaktische oder auch andere Charakterisierung angeben, außer dieser rein deklarativen, die ich schon gegeben habe, nämlich das Ergebnis hängt halt nicht von der Wahl der Domains ab, aber das ist ja keine sehr konstruktive Definition. Und eine konstruktive Definition, die man dann auch prüfen könnte, die gibt es einfach nicht. Okay, also, was kann man dann tun? Das, was man immer tut in solchen Fällen. Wir suchen konstruktive oder syntaktische Einschränkungen, die diese wünschenswerte Eigenschaft garantieren, aber noch ein bisschen mehr ausschließen als nur solche Anfragen, die dieser wünschenswerten Eigenschaft nicht entsprechen. Na, also sagen wir mal, jetzt muss ich doch mal ein Bild malen irgendwo, dann halt an die Tafel. Wenn das hier die Menge aller syntaktisch korrekten Tupelkalkülanfragen darstellen soll, dann wollen wir eigentlich diese Teilmenge der Domain-Independent Tupelkalkülausdrücke spezifizieren. Wie sehen die aus? Das geht aber nicht, haben wir gerade argumentiert. Was wir jetzt tun in der Folge gleich, ist, wir definieren diesen Safe Tupelrelationenkalkül, das ist eine syntaktisch eingeschränkte Teilmenge des Tupelkalküls, von der man zeigen kann, jeder sichere, Safe Tupel Relational Calculus Expression, jeder sichere Ausdruck ist auf jeden Fall Domain-Independent. Das ist garantiert. Es gibt aber auch Domain-Independent Ausdrücke, die nicht dieser syntaktischen Einschränkung genügen. Also es gibt hier zwischen, in diesem Bereich, da gibt es tatsächlich Ausdrücke, die würden wir vielleicht zulassen wollen, weil sie ja domänenunabhängig sind. Die lassen wir aber dann nicht zu, wenn wir sagen, wir lassen nur sichere Tupelkalkülausdrücke zu. Ja, dann gibt es halt ein paar, die kann man nicht formulieren. Und jetzt ist die Frage, tut uns das weh oder nicht? Ja, und dass uns das nicht weh tut, das Argument ist, wenn wir jetzt diese Menge betrachten, da innen drinne die sicheren Kalkülausdrücke, dann zeigen wir, das war schon angesprochen vorher, das ist genau dasselbe, was die relationale Algebra kann. Also schon dieser sichere Tupelkalkül kann genau dasselbe, kann alles das ausdrücken, was die Relationenalgebra ausdrücken kann und umgekehrt. Und dann sagen wir, naja gut, dann ist es in Ordnung, dann tut es uns nicht weh. Ja, auch in der Algebra gibt es, auch über Algebra verwenden, gibt es Ausdrücke, die wir damit nicht formulieren können. Zum Beispiel transitive Hülle und diese ganzen rekursiven Anfragen. Und das tut uns ja auch nicht weh, weil SQL kann es ja eh. Das ist nicht so das formale Argument, aber hier würden wir sagen, wenn wir uns auf sicheren Kalkül einschränken, dann tut uns das nicht weh, weil wir immer noch die gleiche Ausdrucksmächtigkeit wie in der Relationenalgebra haben. Und da hat ja schon Urvater Kott definiert, das ist relationale Vollständigkeit. Jeder, der genauso viel kann wie die Algebra, der kriegt dieses Gütesiegel, das ist eine relational vollständige Sprache. Also der sichere Tupelkalkül ist relational vollständig und deswegen tut es dem Theoretiker nicht weh. Ja, dem Praktiker tut es nicht weh, weil der benutzt eh kein Kalkül. Okay, das ist die Definition vom sicheren Kalkül und wie Sie sehen, sind das syntaktische Einschränkungen, aber da gehen wir dann nächste Woche nochmal drauf ein. Das war's für heute, vielen Dank.